Herzlich willkommen zu den Gleichmutproben. Heute live aus Brandenburg, zumindest zu 50%. Ich gucke hier mit einem Auge auf den See und wir sprechen wie in den anderen Folgen auch über Lebensphilosophie, Spiritualität und Nachhaltigkeit. Und heute mit einem ganz besonderen Thema. Ich bin Leander Greitemann, Speaker, Autor, Musiker aktuell vor allem und Festivalorganisator. Und ich mache den Podcast zusammen mit Alexander
Metzner.
Ja, genau, so heißt er doch. Ja. Ist er, haben wir ein Leck in der Leitung oder hast du einfach eine dramatische Pause einbauen wollen?
Nein, scheinbar haben wir ein Leck, weil ich bin vom Timing genau da reingegangen, wo du zu Ende warst, in meiner Wahrnehmung jedenfalls. Bei dir kam es wohl ein bisschen später an. Nice. Hast du das jetzt irgendwie bewertet gerade, mein Verhalten, oder was?
Ja. Es war mir zu langsam.
Okay, das war dir zu langsam. Ja, ihr Lieben, mein Name ist Alexander Metzler. Ich bin Speaker, Biohacker, Digitaldesigner und habe Ahnung von mentaler Gesundheit. Jedenfalls glaube ich das aus eigener Erfahrung. Und wir möchten heute über das Thema Bewertung sprechen. Auch aus aktuellem Anlass, jedenfalls für mich. Ich habe den Vorschlag gemacht, dass wir über das Thema sprechen, weil Leander und ich, wir waren ja auch gerade auf dem Greater Festival und dabei habe ich mich des Öfteren beobachten dürfen, wie ich andere Speakerinnen und Speaker auf der Bühne so im inneren Monolog bewerte. Und das fand ich sehr, sehr spannend, weil das so von selbst passierte. Und dass das bei mir scheinbar auch dann besonders intensiv wird mit den Bewertungen, wenn etwas auf einem Feld passiert, von dem ich glaube, dass ich selbst viel Kompetenz habe. Also offenbar fühlt sich ja mein Ego sehr dazu berufen, dann auch sozusagen Segen zu geben oder zu sagen, nee, alles scheiße. Und das fand ich sehr spannend. Und da hat mich jetzt auch mal interessiert, wie das so bei dir ist, lieber Leander, ob du das bei dir auch feststellst oder ob das bei dir gleichbleibend ist oder in so Situationen, wo du eigentlich auch Experte oder Expertenstatus hast, ob das dir auch auffällt, dass du da eher mal in eine Bewertung reingehst. Und positiv vielleicht, bevor ich dann das Mikrofon an dich übergebe, mein Lieber, ist mir aufgefallen, dass es mir dann doch relativ schnell auch immer aufgefallen ist, dass ich gerade in die Bewertung gehe oder gegangen bin und dass ich das dann erstmal spannend fand, was mein Gehirn dann so fabriziert.
Ja, und ich finde, die entscheidende Frage ist ja, die wir uns dann angucken und aus allen Blickwinkeln wieder beleuchten heute, was das mit uns macht oder also in welchen Situationen das vielleicht auch vollkommen in Ordnung ist und mit welcher Haltung und wo es vielleicht dann für, du hast ja das Stichwort mentale Gesundheit genannt oder auch fürs Miteinander oder auch moralisch oder keine Ahnung, mal drauf zu schauen, wo es vielleicht dann nicht mehr so nützlich ist für uns und andere, die Bewertung und wo es vielleicht auch vollkommen in Ordnung ist. An sich sagt man ja, also sind ja ganz viele auch so fernöstliche Philosophien, spirituelle Ansätze, ist ja genau das die Idee, die Bewertung sein zu lassen. Also mehr einfach in Einklang zu kommen und nicht mehr zu unterscheiden zwischen gut und schlecht. Also auch ja die Non-Duality, die Nicht-Dualität, durch die Bewertung kommen wir immer ja an die Dualität von das hat, war jetzt ein guter Speaker, das war ein schlechter Speaker, das war ein gutes Beispiel, das war ein schlechtes Beispiel. Dich mag ich nicht und so weiter. Und das möglichst sein zu lassen. Und ja, wie wir so drauf sind, würde ich sagen, gucken wir uns das mal genauer an und lassen es nicht auf diesem Kalenderspruch-Level stehen und sagen, was bedeutet das denn? Ist es nicht manchmal vielleicht auch okay zu bewerten? So. Und ich meine, allgemein kann man ja direkt mal sagen, also das fand ich ja, kam ja schon durch bei dem, was du auch gesagt hast, dass wenn ich es mitkriege und vielleicht auch den ganzen Quatsch nicht glaube, das ist ja auch so die Grundphilosophie, die wir hier öfter an verschiedenen Themen wieder auf den Tisch bringen, wenn ich das mitkriege, dass mein Gehirn gerade bewertet und dadurch auch direkt schon sage, ja, ich muss das auch nicht alles glauben, dass mein Gehirn bewertet das jetzt erstmal. Das heißt aber überhaupt nicht, dass diese Bewertung so akkurat ist, sondern wir wissen ja, unser Gehirn ist voller Fehler, da gehen wir vielleicht ja später auch nochmal drauf ein. dann ist, würde ich sagen, ist schon mal ein ganz großer Gamechanger. Also ich glaube, die meisten Menschen, die vielleicht auch nicht die Kapazität haben, sich damit auseinanderzusetzen, unseren Podcast nicht hören, andere Bücher in die Richtung nicht lesen oder sich mit Psychologie nicht in der Tiefe auseinandersetzen, die nehmen das einfach unhinterfragt an und sagen, ja, ist halt scheiße. Und übersehen aber, dass, nein, der richtige Satz wäre, mein Gehirn lässt mich das gerade als scheiße wahrnehmen. So, das ist der richtige Satz. Mhm. Aber für die ist halt scheiße. Nee, das ist ja doof. Also das ist ja schlecht. So, das ist ja einfach so. Und das ist, unser Gehirn liebt es halt recht zu haben und liebt es dann, ganz klare Welten zu schaffen, ohne Graubereiche. Und da das ein bisschen aufzuweichen ist, finde ich schon ein richtiger Gamechanger. Und um deine Frage noch zu beantworten, mein Gehirn macht das auf jeden Fall auch. Also mein Gehirn ist auch, ich habe jetzt wieder zig Leute im Musikbereich auch gesehen, beim Greater Festival das Gleiche. Ich finde das aber ehrlich gesagt, also ja gut, das sage ich jetzt nicht, aber also das, was ich dann gleich noch sage, was ich ehrlich gesagt finde, kommt später, kleiner Cliffhanger, aber auf jeden Fall, also und mit einer Freude auch zum Teil, muss ich gestehen. Also sozusagen, guck mal da, was war das denn für ein Beispiel? Wie soll das denn mit dem zusammenhängen? Also es macht mein Gehirn intern und tuschelnd mit euch auch gerne. Die Bewertung. Und das gleiche auch bei Handpan-Performances oder so Live-Auftritten, wo ich denke, ah, okay, spannend, ja, das spielt die Person jetzt so, der Song gefällt mir, oh, da könnte man aber vielleicht weniger hart drauf auf die Handpan hauen oder härter oder ach, das ist jetzt aber alles, das ist mir jetzt aber zu langweilig, zu irgendwas, das macht mein Gehirn. Ob ich das dem dann alles glaube, ist nochmal eine andere Sache, mein Gehirn stellt das auf jeden Fall zur Verfügung, diese Informationen.
Übrigens, wenn ich die Qualität unseres Gespräches hier bewerten müsste, würde ich sagen, relativ schlecht. Also ich sehe dich nur in Pixeln und auch die Sprachqualität kommt bei mir. Ich hoffe, dass das nachher in der Aufnahme richtig nice ist. Siehst du dich denn kristallklar bei dir?
Ich sehe mich relativ klar und dich auch. Also du bist so ein bisschen, aber
mich auch.
Und ich höre dich gut, ja. Und ich höre mich selber über mein eingebautes Mikro gut. Ich denke mal, das wird hinhauen.
Okay, dann passt das auch, ja. Ja, spannend fand ich es halt, dass ich so, ich glaube, im Alltag über die Jahre, wo wir das ja auch kultivieren und auch trainieren, das kann man so sagen, also dieses ist ja auch eine Form von Bewusstsein, was man auf seine eigenen Gedanken lenkt und diesen kleinen Abstand generiert, über den haben wir auch schon oft gesprochen, diese kleine Lücke zwischen dem Gehirn, das denkt, und dir als Ego oder dir als Identität oder dir als spirituell ausgedrückt wahrnehmendes Bewusstsein, wenn da ein Gap,
Moment, jetzt,
eine
Lücke, jetzt muss ich, ein Abstand da muss ich entsteht. Aber kurz rein, jetzt hast du gerade Ego, Dings und wahrnehmendes Bewusstsein in einen Topf geworfen.
Ja, stimmt, war nicht so schlau, ne? Das, ja. Das, also klammern wir mal das wahrnehmende Bewusstsein.
Das nimmt ja alles einfach wahr davon, würde ich sagen. Also ich würde sagen, das hat damit gar nichts zu tun. Also das Bewusstsein kriegt all das einfach nur mit. Und das Ego, diese Lücke, ist dann auch, würde ich sagen, weiterhin ist dann einfach ein reflektierteres Ego, was dann entweder drauf springt oder nicht.
Ja, das Ego. Ja, das Ego füttert sich ja aus den Bewertungen. Also das Ego nimmt ja Energie aus diesen Bewertungen und aus dieser Spaltung, die da entsteht. Das wahrnehmende Bewusstsein steht hinten dran. Und eigentlich könnte ich Ego und Bewertung in einen Topf werfen und das wahrnehmende Bewusstsein im Hintergrund. Da entsteht eigentlich die Lücke. Ja, ich hätte das Ego einfach rauslassen sollen in dem Zusammenhang, dann wäre es ein bisschen einfacher gewesen. Das ist richtig, ja. Na, ist gut. Das ist gut, dass du da reinspringst, weil das ist ja auch gar nicht so leicht, immer in Worte zu fassen. Also, ne, wir versuchen ja einen relativ komplexen Zusammenhang mit irgendwelchen Lauten, auf die wir uns mal alle als Menschheit geeinigt haben, zu erklären. Und darüber zu philosophieren. Und das ist manchmal gar nicht so einfach. Also da sagt man auch schnell mal Quatsch. Ja. Worauf wollte ich jetzt eigentlich hinaus? Ach so, auf diese Lücke,
dass
man das kultivieren kann und dass wir...
Ja,
also oft gelingt, besser als, also immer besser gelingt, je öfter man da sozusagen das Licht des Bewusstseins oder der Wahrnehmung drauf wirft, also je öfter man einfach bewusst kontrolliert, was produziert mein Gehirn da gerade, desto besser gelingt es, das auch zu durchschauen, dass ich eben ein Gehirn habe, das Gedanken produziert, aber nicht mein Gehirn bin, nicht meine Gedanken bin, nicht daraus die Identität speise, das Ego speise. Beziehungsweise schon das Ego daraus speist, aber mir dessen bewusst bin, dass sich das Ego daraus speist. Ja, so könnte man es, glaube ich, sagen. Und was ich halt, worauf ich eigentlich hinaus wollte, war, dass ich es halt spannend finde, dass das im Alltagsprozess eigentlich ganz gut gelingt, jetzt Menschen nicht direkt zu bewerten, ne? Die hat diese Eigenschaft, der hat diese Eigenschaft, das mag ich nicht. Das gelingt mir ganz gut, glaube ich, aber in diesen Kompetenzfeldern, wo ich mich halt selbst kompetent fühle oder als Expertenstatus selbst identifiziere, also mein Ego glaubt, dass ich da ein Experte bin, dass ich da schneller in der Bewertung bin. Und das fand ich halt irgendwie spannend. Mhm. Und da hat mich jetzt interessiert, ob das bei dir auch mehr ist in so einem, oder ob du sagst, nö, das passiert bei dir eigentlich so auf dem gleichen Level in allen möglichen Lebenssituationen.
Nee, stimmt. Das ist eine schöne Beobachtung, mit der ich auch mitgehen kann. Also, dass die wenn etwas, vor allem, ich weiß gar nicht, ob es nur das Expertending ist. Das ist, glaube ich, ein Teil. Aber ich glaube, der andere Teil ist auch einfach, wenn etwas auf einer großen Bühne stattfindet, dass unser Gehirn noch mehr dazu neigt, das zu bewerten. Auf einer sehr großen Bühne, weil dann das Gehirn schnell ist so, ja, das will ja auch bewertet werden. Oder so, hä, das muss ja dann gut sein. Und gerade wenn dann der Widerspruch kommt, so im Kopf, der sagt, hä, das ist doch alles absoluter Schwachsinn, was soll das? Dass dann das Gehirn sich noch mehr darüber erregt. Vor allem vielleicht, wenn noch das ist so, ja, warum stehe ich denn nicht da? Hä, das könnte ich ja viel besser. Also das könnte ich mir auch, also so vorstellen, dass das nochmal mehr ist, als wenn ich jetzt im Alltag jemanden vorbeigehen sehe und die Person trägt irgendwie Klamotten, die mir nicht gefallen. Oder die nicht meinem modischen Bewusstsein entspringen, dann ist es ja jetzt nicht, ist ja keine Bühne. So, also ich glaube, finde auch, so auf dem Alltagsebene habe ich Bewertung auch noch viel mehr sein gelassen als eben auf einer Bühne, weil man sich da auch auf eine Art zur Bewertung preisgibt. Also man präsentiert ja was. Und ich finde aber, was dann, die ganz entscheidende Lücke ist, von der du eben gesprochen hast, lasse ich das bei mir oder bespreche das einfach nur mit meinen Freunden, um auch zu gucken, was sind meine Werte, was finde ich gut. Also lerne ich auch was über Vorträge darüber oder schreibe ich direkt meinen ersten hasserfüllten Gedanken in die Kommentare, was halt ganz viele Menschen bei großen Bühnen machen. Also sobald etwas eine gewisse Relevanz hat, haben auch Leute das Gefühl, dass sie ein Recht haben, jeden noch so ekelhaften Gedanken einfach in die Kommentare zu schreiben, so als wäre das, ich glaube, manchmal haben Leute so das Gefühl, dass sie so ihren Lästern, was die Menschen ja auch schon wahrscheinlich seit Generationen machen und auch so die Affenherden zusammengehalten hat, also unsere Vorfahren, die haben so das Gefühl, das, was man so, den gemeinsten Kommentar, den man seinem Nachbar zuraunt, den schreibt man jetzt einfach, wenn man alleine zu Hause sitzt, hat man niemanden zum Zuraunen vor dem Bildschirm und schreibt das dann in die Kommentare. Boah, ist die eklig. Oh, guck mal, die sah früher aber auch besser aus. So, also solche Sachen vor allem. Ne? Noch nicht mal eine inhaltliche Auseinandersetzung, wo ich ja sagen würde, das ist an manchen Stellen vielleicht sogar sehr wichtig, bei einer großen Bühne da auch zu widersprechen manchmal und wirklich auch in die Bewertung zu gehen, da können wir ja gleich nochmal drauf eingehen. Aber so Sachen, die komplett irrelevant ist, da redet jemand über Business-Maximierung und das sind 20 Kommentare über das Körper, über das Erscheinungsbild der Person. Es ist einfach Schwachsinn. Und aber dadurch, dass es halt eine große Bühne ist, haben die Leute das Gefühl, ja, das müssen die aushalten. Und dass regelmäßig Menschen komplett in Depressionen kippen, kaputt sind ja auch, also das ist ja ganz schwer, diese Kommentare nicht zu lesen. Kann man sagen, ja, musst du ja nicht lesen, musst du ja nicht in die Öffentlichkeit. Ja, aber du musst auch kein Arschloch sein. Also warum musst du das da reinschreiben? Und es haben mal zum Beispiel, ich kriege jetzt nicht mehr die Details zusammen, weil es schon länger her ist, dass ich gehört habe, aber es gab bei der Frau von Barack Obama, Michelle Obama, so ganz viele Verschwörungstheorien. Zum einen so die Klassiker, dass sie ein Echsenmensch ist, aber auch, dass sie ein Mann ist Und es gibt so eine richtige, so größere Gruppe an Menschen, die dann immer nach Beispielen und Beweisen gesucht haben, warum sie eigentlich ein echter Mann ist. Was die Verschwörung da sein soll und so, verstehe ich auch nicht. Aber das ist halt das Internet und vor allem diese Verschwörungs-.
Habe ich beides Bubble. Noch nie von gehört.
Also ja, X-Men habe ich schon mal tief, gehört,
aber in dem ist, Zusammenhang noch nie.
Ist immer mal. Also Frauen werden generell immer Opfer von Verschwörungstheorien auf die verschiedensten Arten. Und da hat dann... Moment, nee, ich hab's. Bei Michelle Obama war das auch. Aber das, was vor Gericht verhandelt wurde, war die Frau von Emmanuel Macron, glaube ich. So oder so. Auf jeden Fall haben da, es ist auch egal, es geht jetzt eher um das Psychologische dahinter, dass dann die Menschen, die standen dann vor Gericht, die wirklich aktiv diese falschen Informationen verbreitet haben. Ich glaube, es war die Frau von Emmanuel Macron, wo es dann vor Gericht gelandet ist. Und die haben halt gesagt, ja, aber die ist doch so groß, die muss das aushalten, wenn ich da schreibe, dass sie ein Mann ist überall und das überall weiter verbreite. Und das zieht aber halt einfach nicht. Also diese Art von Information und Privatsphäre und in die Richtung, also du kannst, wenn die in der Öffentlichkeit steht, kritisieren, was sie macht, aber du kannst keine Lügen die ganze Zeit verbreiten, diffamieren, wie du willst. Im Internet ist kein rechtsfreier Raum. Aber es ist so die Wahrnehmung. Also ich glaube, Leute checken das gar nicht. Also weil das sind auch viele, die so komische Kommentare schreiben. Ich glaube gar nicht, die sind nicht bösartig. Die würden sowas im echten Leben auch nicht machen. Das ist einfach so ein Kurzschluss im Gehirn, dass man denkt, das sieht die Person, die ist ja so groß, die liest das ja gar nicht. Oder wenn, dann stört die das nicht. Guck mal, die hat doch alles. So, du bist doch reich und berühmt und schön und ich sitze hier und so, das ist doch, ich will da nur mal so kurz dran rütteln und so und man checkt gar nicht, was für einen Einfluss diese ausgesprochene Bewertung hat. Die gedachte Bewertung kannst du ja bei dir lassen. Das ist auch, würde ich sagen, dafür muss man auch nicht für jede Bewertung Verantwortung übernehmen, weil das Gehirn ist so schnell damit. Also ich finde, es lohnt sich schon, das anzugucken und auch zu reflektieren, wenn das immer kommt, ne? Wenn man immer regelmäßig abwertende Bewertungen über Frauen hat oder über schwule Männer oder generell queere Menschen. Oder wenn man immer merkt, oh krass, da kommt direkt abwertende Gedanken, wenn ich Menschen mit einer anderen Hautfarbe sehe. Sollte man sich das schon angucken, aber man kann sich auch nicht komplett jedes Mal dafür verprügeln, wenn irgendwie eine Bewertung im Kopf direkt hochkommt, weil wir sind in einer Gesellschaft, wir haben irgendwelche Sachen vorgelebt bekommen und unser Gehirn ist so schnell mit den Bewertungen. Die Frage ist, was mache ich dann, wenn dann so ein Satz kommt von, die sieht aber komisch aus, zu sagen, hä, Alter, hast du ein Rad ab? Dann, der nächste Gedanke sollte dann in diese Richtung gehen, so wie du das vielleicht dann zum Teil auch ja in der Innenbewertung so gemerkt hast, so, hä, wo kam denn jetzt dieser Gedanke her? Und das ist, glaube ich, schon ganz wichtig, als dem so nachzugehen und das, also das Schlimmste ist halt, das dann wirklich zu verbalisieren oder dem dann Taten folgen zu lassen. Das ist, also da ist dann irgendwo auch echt Schluss, wenn dann Bewertungen zu Kommentaren führen, die einfach nicht angebracht sind. Ja, boah, ist ein super komplexes, breites Thema. Bin mal gespannt, ob wir hier den Sack zukriegen heute noch. Aber bestimmt. Ich habe
ja, Vertrauen total. In uns. Also ich habe jetzt gestern ich habe jetzt gestern natürlich auch die Story mitgekriegt mit Jens Spahn und dieser Leihmutterschaft aus den USA, gegen die er sich ja persönlich politisch eingesetzt hat. Und also ob man jetzt Jens Spahn mag oder nicht, aber da habe ich auch so sofort so gedacht, so Alter, wie kann man denn einfach nur, wie kann man sowas machen? Und dann habe ich gedacht, es ist aber auch eine komplexe Situation aus Beziehungen, aus Wunsch nach Familie, es matcht nicht mit den politischen Aussagen, wie man zu denen steht. Nochmal ein anderes Thema. Also da vermischt sich so wahnsinnig viel. Und dann habe ich gedacht, ah ja gut, jetzt ist der da zurückgetreten, so be it. Also man kann es ja jetzt auch einfach sein lassen. Also man kann das Thema jetzt gut sein lassen. Man muss wahrscheinlich jetzt nicht jeder seine Meinung dazu. Also was bringt es dann noch, wenn jetzt jeder noch seine Meinung dazu sagt? Und da habe ich aber auch so das ist dann so ein, das ist dann wie so eine Entwicklung. So die erste Nachricht erreicht mich und ich denke so, oh, krass, ja, oh, das geht ja gar nicht. Wie kann der das machen? Weil, also das ist ja dieses typische Wasser predigen und selbst Wein trinken Beispiel. Und ich glaube, ich reagiere deswegen auch dann so dünnhäutig auf genau solche Situationen, weil ich versuche das nicht zu tun. Also ich versuche immer nicht Wasser zu predigen und selbst Wein zu trinken. Also ich versuche immer, ich versuche immer, ob mir das immer gelingt, das soll nochmal ein anderes Thema sein, aber ich versuche jedenfalls möglichst authentisch zu sein in dem und das auch zu leben, was ich in meinen Podcast sage und so weiter. Und deswegen ist mir das so fern, wenn man in der Öffentlichkeit eine Meinung vertritt und dann selbst aber genau das Gegenteil macht von dem. Und das ist ja das perfekte, also Jens Spahn ist ja das perfekte Beispiel dafür. Und das hat ja, aber in dem Moment, und das finde ich so spannend, das hat ja was mit mir selbst zu tun, weil das sozusagen, das ist gar nicht das Problem Jens Spahn, sondern mein Problem, weil mir das so wichtig ist, Authentizität, und er das mit Füßen tritt offensichtlich, aus welchen Gründen auch immer, komplexe Gründe. Und aber weil mir das so wichtig ist, fällt mir das so auf die Füße und dann fühle ich mich dazu berufen, dazu meine Meinung kundzutun und zu sagen, wie scheiße ich das finde und wie kann man nur als Politiker und so weiter. Aber spannend ist doch, dass es in erster Linie was mit meinem Welt- und Wertebild zu tun hat, was da verletzt wird und dass ich es deswegen fast persönlich nehme und deswegen mich berufen fühle, dann in der ersten Sekunde dann auch sofort was dazu zu sagen, eine Meinung zu haben, zu bewerten. Und im zweiten Moment dann zu denken, oh Moment mal, das ist schon ein vielschichtiges Thema, hat ganz viele Perspektiven, muss ich trotzdem nicht gut finden, aber ist vielleicht ein bisschen zu kurz gegriffen, einfach sofort zu denken, richtig scheiße von dem Typ, bla 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 und sofort mein Etikett da drauf zu kleben.
Ja, wir sind jetzt hier, ich weiß nicht genau, ob meine Gehirnleistung heute nach dem jetzt zweiten Festival in kurzer Zeit reicht, um das gut auf den Punkt zu bringen, weil wir sind gerade an einem, ich bin schon mal froh, dass ich das überhaupt mitkriege, dass wir gerade an so einem Punkt sind, wo genau so dieser Brennpunkt ist oder diese Schneise zwischen meiner Lebensphilosophie und meinem links-woke, grün-versifften Aktivismus-Herz. So, also genau diese zwei Herzen, die in meiner Brust schlagen von: Ich möchte die Welt zu einem schöneren Ort machen. Ich bin für Inklusion, ich bin für Gerechtigkeit. Ich bin dafür, dass die Reichen nicht immer mehr Macht bekommen sollen. Ich bin so, das ist dieser eine Teil. Und der andere Teil von mir, der Lebensphilosophie-Teil, ist für Vergebung, ist für im Einklang sein, ist für das Gute im Menschen sehen, ist anzuerkennen, wie schlecht es mir geht, wenn ich die ganze Zeit nur mit dem Finger auf andere zeige und so. Und das ist vielleicht aber auch das Schöne an diesen zwei Welten. Und das lässt sich nicht immer auflösen zu 100%. Also das beides widerspricht sich zum Teil auch. Und es ist für mich innerlich und auch in dem, was ich so sage, ein ständiger Versuch, da gute Kompromisse dazwischen zu finden, ohne den Anspruch, das perfekt hinzubekommen. Weil einerseits will ich auch, also denke ich, ist es auch richtig, dass wir Menschen an mächtigen Positionen haben, die das leben, was sie predigen. Also die das vor und ich wünsche mir das auch von Coaches und Speakern als Wert, dass die nicht all ihren Leuten sagen, ja, du musst das alles machen und dann gehen die raus und machen das Gegenteil. Ich wünsche mir, und das habe ich so viel gehört, auch im Persönlichkeitsentwicklungsbereich, dass da die großen Gesichter dann von Organisationen, ja, die haben ja häufig ein ganzes Team hinter sich, reden über Persönlichkeitsentwicklung und wie wichtig es ist, dass du irgendwie ein cooler Typ bist. Und dann gehen die von der Bühne runter und schreien ihre Mitarbeitenden an oder sind extrem unangenehm einfach im zwischenmenschlichen Kontext, wenn die Kameras nicht an sind. Und das ist erstmal ein Anspruch. Ich sage, wenn du in einer mächtigen Position bist, erwarte ich von dir, dass du nicht lügst oder erwarte ich von dir, dass du offen und transparent bist. Das ist sozusagen dieser aktivistische Teil von mir und das ist auch der Teil, der es wichtig findet zu bewerten, der es auch wichtig finde, um Veränderungen voran. Also wir sind ja beide an Welt, man könnte ja auch sagen Artensterben, komm, es hat schon immer Artensterben gegeben, ist doch egal, ne? Es lebt, es pulsiert. Ob hier, also so könnte man ja, also wenn man das zu Ende denkt, radikal spirituell, und es gibt einige, die so sind, und das ist auch eine Gefahr, über die wir schon gesprochen haben, von Spiritualität, dass du, wenn du einfach alles so hinnimmst, wie es ist, du sagst doch, komm, ist doch, weil auf einer größeren Ebene ist ja, wenn man drauf guckt, dann mal so, also weiß, ist es egal, ist es nicht egal, keine Ahnung, fürs Universum wenn es irgendwo andere Planeten, da passiert nicht viel, ob jetzt hier die blaue Kugel, da das Leben einmal neu gestartet wird und dann mit irgendwelchen Quallen, Lebewesen erstmal bevölkert wird, der Planet, weil alle anderen da nicht mehr leben können. So, die Erde wird ihren Weg noch finden, bis die Sonne irgendwann implodiert oder was auch immer
verglüht.
Die macht. Ja, und ja. So, aber das ist auch nicht für mich.
Also
so meine Liebe zu anderen Lebewesen und mein Mitgefühl und meine Empathie möchte, dass es Bewertungen gibt, möchte, dass es eine Richtung, also ein zu mehr Verbundenheit, zu mehr Liebe, das ist ja eine Bewertung schon. Also zu sagen, ich möchte weniger Leid, ist ja eine Bewertung auf eine Art. Also weil es könnte ja auch anders sein. Und ich glaube, was so der so ein bisschen das Versöhnen davon ist oder die dann diese andere Welt dazu bringt und dann dazu führt, dass man vielleicht nicht ganz kaputt geht in der Verzweiflung, in dem Weltschmerz, in all dem, was da ist, ist dem Ganzen trotzdem gleichmütig zu begegnen. Klar in der Sache zu sein, Dinge anzustoßen, von denen ich denke, dass sie für mehr Miteinander, für weniger Leid, für mehr Vielfalt, für einen bunteren Planeten, für mehr Gerechtigkeit sind. Und gleichzeitig weiß ein Teil von mir, dass ich eh keine Ahnung habe, dass das immer nur Ideen sind. Also das ist dann auch so die Philosophie, die dann da reinkommt und die dann auch so die Härte rausnimmt, dass ich sage, ja, ey, lass mal dafür sorgen, dass Merz möglichst schnell nicht mehr unser Kanzler ist, weil der einfach richtig aus meinem Aktivismusherz sagt, Scheiße macht und nicht geil für die Menschen ist. Lass mal AfD verhindern, lass mal gucken, dass das verboten wird, weil die so viele faschistische, menschenverachtende, machtgeile Arschlöcher da haben, die gegen unsere Demokratie und unsere Grundgesetze sind. Lass das mal verhindern. So, da ist ein ganz starker Drive und wenn ich mich da reinsteige, würde auch eine Wut drin. Und gleichzeitig ist da aber aus meiner lebensphilosophischen Haltung her dann auch so ein Grundvertrauen im, ja, und wir dealen jetzt einfach von Moment zu Moment mit dem, was ist. Und ich habe keine Ahnung, was wofür gut ist. Aber das erstmal trotzdem gleichzeitig da klar dagegen zu sein und da auch zu einer Bewertung zu stehen und zu sagen, nee, Faschismus ist keine Meinung. Das ist nichts, was ich tolerieren muss in unserer Demokratie. Faschismus ist menschenverachtend. Und die Geschichte in Deutschland zeigt, wo uns das hinführt, wenn wir dem verfallen. Lass das mal nicht machen. So. Und da will ich auch bewerten und da wünsche ich mir auch Bewertung, ohne dass ich da, und da komme ich wieder zu dem, was du auch mit Jens Spahn gesagt hast, gerade jetzt, wenn ich wieder beim Jens Spahn-Beispiel bin, muss ich den ja noch nicht mal als Mensch, also kann ich das dann menschlich nachvollziehen und in meinen Seminaren, wenn jetzt da jemand wäre, der einen Jens Spahn in seinem Umfeld hat, würde ich der Person in einem Coaching sagen, guck doch bei dir mal genau hin. Kann es nicht sein, dass du auch mal aus einer Schwäche, aus einer Angst heraus was gemacht hast, was eigentlich deinen Werten widerspricht? Warst du vielleicht sogar schon mal in einer Situation, wo egal was du gemacht hast, du deine Werte verraten hast? Also weil es gibt einfach zu viele Werte oder zu viele Dinge, die dir wichtig sind. Und also manchmal bist du im Leben an einer Situation, wo beide Seiten, entweder verletzt du den einen Wert, Familie. Wenn du sagst, Familie ist mir das, wenn Jens Spahn zum Beispiel sagen würde, Familie ist mir das Allerwichtigste auf der Welt und Authentizität und ehrlich, Wahrhaftigkeit ist mir auch super wichtig. Und egal, wie du dich entscheidest, du verletzt einen Wert. So, also du kannst nicht, also so, wenn dein Partner dann sagt, ey, ich will unbedingt ein Kind und das ist der einzige Weg und mach's doch für uns, wir wollten doch immer gemeinsam ein Kind großziehen. Und dann hast du halt vor ein paar Jahren aus politischem Interesse das mal so gesagt, stehst da vielleicht aber gar nicht so zu 100% dahinter. Also ich bin der Letzte, ne? Ich habe mich richtig gefreut, dass der jetzt erstmal zurückgetreten ist. Der ist so ein fürchterlicher Typ, der auch wirklich gar nicht geht. Aber das wäre, was ich im Coaching sagen würde, wenn es dir schlecht damit geht. Mhm. Wenn das jemand in deinem Umfeld ist und du daran leidest, an der Bewertung von dieser Person, dann guck doch mal bei dir selber hin. Ist das nicht irgendwie verstehbar, dass man manchmal, und das hast du ja eben auch gesagt, in der Situation ist, wo du dir nicht anders zu helfen weißt oder wo du einfach schwach warst, wo du, gerade weil du so gestresst bist, eine Entscheidung getroffen hast, wo du schon eine Woche später gesagt hast, ach, das war eigentlich scheiße, das hätte ich gerne anders gemacht. Aber jetzt hängst du da drin und du hast vielleicht nicht den Mut, gerade zu sagen, ey, ich habe Scheiße gebaut, deswegen schaffst du es nicht, obwohl du es gerne würdest, dafür verprügelst du dich auch noch. So, und das macht das Ganze super vielschichtig und komplex. Ja.
Ja, ganz, ganz spannend. Auch den Punkt, den du aufgemacht hast, ne, das Lebensphilosophische und dann das politisch grün-links versiffte, also diesen Konflikt kenne ich auch bestens. Also das finde ich, hast du sehr schön auf den Punkt gebracht.
Puh, jetzt ist mein Gehirn noch leer.
Das ist ja auch was immer mal wieder so, was immer mal wieder so unterbewusst auch in einem, was man spürt, wo manchmal auch so eine Dissonanz einfach da ist.
Ja.
Und wo man dann aber in dem Moment, wo die Dissonanz kommt, auch wieder mit Gleichmut und Akzeptanz auf die Dissonanz. Also, wenn du es nicht akzeptieren kannst, akzeptiere, dass du es nicht akzeptieren kannst. Das ist auch einfach eine alte, gute Weisheit, die dann in solchen Momenten hilfreich sein kann. Und am Ende des Tages ist die Bewertung ja auch einfach, also ganz physisch runtergebrochen, ne, Biohacking-Thema, ist ein Energiesparmodus vom Gehirn. Also das Gehirn möchte sich einfach super schnell orientieren und etikettiert, um in Schubladen einzuräumen, um zu gucken, okay, da ist vielleicht eine Gefahr, da ist vielleicht keine Gefahr, da ist vielleicht eher eine Gruppe, die mir gut gesonnen ist, dann gehe ich eher dahin. Also das ist eine Energie, dieses Etikettieren, dieses sofortige Bewerten ist ja auch ein Energiesparmodus vom Gehirn, um nicht in jeder Situation, in die du neu reinkommst, komplexe Gedankenstränge aufzumachen und wahnsinnig viel Energie auch zu verbrauchen. Also nehmen wir auch Erfahrungen aus der Vergangenheit, gleichen die mit der Gegenwart ab und aus unserem Learning aus der Vergangenheit versuchen wir uns dann in der Gegenwart, obwohl die Situation ja eine ganz andere sein kann, das ist ja auch wieder ein super spannendes Thema, aber das, was wir halt gelernt haben, etikettieren wir dann, ne? Eine Person mit einer Uniform hat mir schon mal Schaden zugefügt, also meide ich alle Personen, die eine Uniform tragen. Erstmal grundsätzlich. Ne? Ohne denen eine Chance zu geben, kann vielleicht der netteste und liebste Mensch der Welt sein. Aber meine Erfahrung hat mir halt gezeigt, oh, da mache ich lieber einen Bogen drum. Also super, super spannend. Und letzten Endes dieses Energiesparen ja auch eine Überlebensstrategie vom eigenen Gehirn auf möglichst schnelle und effiziente Art und Weise durch den Alltag durchzunavigieren.
Aber halt voller Fehler. Also genau wie du gesagt hast, Vergangenheit, aber und noch schlimmer, gesellschaftliche Stereotype und Bilder. Also wenn du ständig selektiv hörst, oh, da hat wieder ein Ausländer das gemacht, da wurde wieder das gemacht, in den Medien sprechen wir auch oft drüber. Und all die Kartoffeln, die ihre Frauen zu Hause verprügeln und tothauen, das halt einfach keine Neuigkeit mehr ist, weil das oft genug passiert, sehen wir halt nicht. Und dann noch die AfD, die das dann in den sozialen Medien groß verbreitet und aufbauscht. Und dann kriegen halt Leute dann irgendwann Angst vor Menschen mit anderer Hautfarbe und denken, ah, die sind das Problem. Und oder du guckst halt, über Jahre im Tatort waren die einzigen Menschen, die irgendwie türkischstämmig waren, waren die Drogendealer und die Kriminellen. Du hattest also wenig Leute, die dann die Kommissare waren oder einfach ganz normale Leute, die da waren, die den Migrationshintergrund haben. Und all das führt halt dann auch zu einem unterbewussten Bewerten, weil wir dieses Narrativ in uns zeugen und wir kriegen das noch nicht mal mit und meinen das auch gar nicht böse. Viele Leute, die immer, wenn man sagt, ah, wir haben rassistische Gedanken, denken immer, man würde jemanden direkt als Nazi bezeichnen. Es ist ganz wichtig anzuerkennen, dass eigentlich alle von uns unterbewusst leider, weil wir in einer rassistischen Welt leben und so großgezogen würden, irgendwo einen Mini-Bias haben. Wenn wir da einen anderen Namen lesen, wenn wir der nicht deutsch klingt, das macht einfach ganz viel. Und auch in einer tendenziell frauenfeindlichen Welt, dass wenn was von einer Frau kommt, wenn eine Frau sich auf eine bestimmte Art und Weise verhält, dass das anders bewertet wird, als wenn das ein Mann macht. Und oder sexistischen Welt halt eben. Und das erstmal anzuerkennen, genau wie du am Anfang auch gesagt hast, das mitzukriegen, ah krass, da war gerade ein sexistischer Gedanke oder vielleicht sogar noch schlimmer, ich habe was Sexistisches gesagt und das dann mitzukriegen, zu sagen so, oh sorry, das war irgendwie, oder halt auch den Mut zu haben und den Mund aufzumachen, wenn das stattfindet. Und da ist wieder dieser Teil von, dann bewertest du ja die Bewertung jemand anderem. Also wenn du sagst also ich habe jetzt hier die Tage, wir sind ja in der Nähe von Berlin bei einem Handpan-Festival und hier sind so sehr coole, alternative Menschen, irgendwie so richtige Berlin-Leute, die da ins KitKat gehen und auf irgendwelchen Kinky-Partys abhängen und sowas, und habe mit denen länger gesprochen. Und da habe ich mich auch so darüber unterhalten, wo wir auch schon einen Podcast drüber gesprochen haben, dass uns das so stört, dass, weil die sind gleichzeitig in so einer spirituellen Bubble, aber gleichzeitig auch in so einer queer-freundlichen Berlin Bubble. Und er meinte auch, er hätte mal bei so einem Männerseminar so dann irgendwann, nachdem da vorne jemand die ganze Zeit nur darüber gesprochen hat, wie ein Mann eine andere Frau liebt und die ganze Zeit nur heteronormativ gesprochen hat, hätte dann irgendwann, wäre ihm dann der Kragen geplatzt und gesagt, so sag mal, ja, aber was denn mit Männern, die Männern lieben und Frauen, die, so was ist damit? So, also so komplett ausgeblendet. Und da bewertet, also da findet ja eine Bewertung statt, schon im Zweifel von der Person, die vorne steht, die sagt, ja, also es muss so und so sein. Also ein Mann muss eine Frau anziehen, die Frau muss sich dem Mann hingeben. Ja, was ist aber, wenn die Frau gar nicht, also einen Mann haben will in ihrem Leben, sondern einfach eine andere Frau? Wie soll die sich dem dann einem Mann hingeben in diesen komischen, eh so neu spirituellen Gedanken? Da ist ja schon eine Bewertung vorne und dann sitzt jemand im Publikum, der hat eine Bewertung darüber. Und ich persönlich finde, wenn das so limitierende menschenlimitierende Einschränkungen sind, die ja jemand sagt, finde ich es toll, wenn jemand den Mut hat und dem zu widersprechen. Wenn da auf einer Bühne Sachen gesagt werden, die gegen die Freiheit der menschlichen Entfaltung gehen, die gegen ein weltoffenes Miteinander gehen, da dann den Mut zu haben und zu sagen, nee, da widerspreche ich. Da folge ich jetzt meiner Bewertung von dem, was du gesagt hast. Und ich finde, dass das frauenfeindlich ist, was du sagst. Ich finde, dass das schwule Menschen ausklammert. Ich finde, dass das sehr heteronormativ ist, dass das keinen Raum lässt für Vielfalt. Und gerade bei großen Bühnen finde ich es da nämlich zum Beispiel wichtig. Und das finde ich auch, wenn man, ich war auch einmal kurz davor beim Greater Festival, also da war ja einmal dieses Beispiel, wo da wirklich bei legendäre Lieder Elon Musk, also dass da 5 Bilder auf der Bühne waren auf der einen Folie und einer davon war Elon Musk. Und da dachte ich so, sag mal, da war ich echt kurz davor, also Buh zu rufen. Oder ich habe das Gefühl, ich muss was machen. Der kann nicht hier vor 10.000 Menschen diesen cholerischen Nazi oder auf Verschwörungstheoretiker als legendären Leader, auf einfach unhinter, auch ohne doppelten Boden. Also ich, so, da. Ja, ich habe da nichts gemacht, aber ich hatte irgendwas, also irgendwie, dass das da so unhinterfragt einfach stattfinden kann, also finde ich weird.
Ich habe zumindest gemerkt, dass du sehr unruhig neben mir geworden bist.
Ja, genau, unruhig bin ich geworden. Und da finde ich es dann aber auch wichtig, zum Beispiel, dem auch nachzugehen und dann zumindest, also im Sinne von, das zumindest mal zu diskutieren, mal dann auch zu checken, so, ey, guck mal, das, was die Person eben gesagt hat. Also und das finde ich dann auch wieder als Speaker auch total hilfreich, dann sich auszutauschen und zu sagen, guck mal, da, was da eben gesagt wurde oder auch das so auseinanderzunehmen und zu analysieren und zu sagen, ah, guck mal, welche Wirkung hat denn das und worauf muss man vielleicht aufpassen, guck mal, wenn du da so manipulierst in eine Richtung und dann sich auch selbstkritisch zu hinterfragen, da finde ich das total hilfreich auch, wenn das stattfindet, diese Form der Bewertung.
Ja, wir haben jetzt natürlich auch viel von den Bewertungen von anderen gesprochen. Wir können ja auch noch mal die Schleife drehen mit Bewertungen gegenüber uns selbst. Weil das ist ja auch sehr interessant, wie viele Menschen sich den ganzen Tag selbst bewerten und es leider auf eine sehr unschöne Art und Weise. Da macht wahrscheinlich auch der Negativity Bias spielt wahrscheinlich eine Rolle. Und ich glaube halt, dass in unserer jetzigen Social-Media-Gesellschaft, dadurch, dass wir immer und immer wieder mit perfekten Bildern und perfekten Welten und perfekten Körpern und perfekten Karrieren konfrontiert werden, dass das auch nicht unerheblich dazu beiträgt, dass wir uns selbst auf eine negative Art und Weise bewerten. Ne? Was habe ich denn bisher auf die Reihe gekriegt? Was habe ich denn für eine Karriere? Was habe ich für einen Mann? Was habe ich für eine Frau? Was habe ich für nervige Kinder? Was habe ich für einen scheiß Beruf? Was habe ich für ein schlechtes Einkommen? Und diese Stimmen, die da den ganzen Tag in einem arbeiten. Und schlimmer noch, wenn die unterbewusst und unbewusst vor sich hinarbeiten, dass wir das noch nicht mal mitkriegen, was wir da die ganze Zeit über uns selbst bewerten. Und, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, das ist nichts, was Uplifting ist. Also das ist nichts, was dich besser fühlen lässt. Das ist nichts, was dir Energie gibt und wo du dann entspannt lächelnd durch die Welt laufen kannst und auch nett und entspannt gegenüber anderen sein kannst, sondern das führt einfach zum Schneckenhaus. Und so gehst du dann halt auch durch die Welt. Und das ist auch etwas, was sehr schade ist, was aber tagtäglich überall passiert und was relativ selten irgendwie mal angesprochen wird. Oder hast du das Gefühl, dass das, also ich finde, das ist ein enormes gesellschaftliches Problem, aber es wird wenig adressiert, oder irre ich mich da?
Also es könnte vielleicht noch mehr adressiert werden, aber ich finde es jetzt auch, also gibt es andere Themen, über die wir sprechen, die ich noch nischiger finde oder die, finde ich, noch weniger Beachtung finden. Weil ich glaube schon einige so, also gerade das Imposter-Syndrom ist so in der Influencer-Bubble ja ein ganz großer Begriff, dieses Hochstapler-Syndrom, dieses Gefühl von, so, ah, krass, eigentlich habe ich das Gefühl, ich kann das alles gar nicht, was ich hier mache, und ich bin wie so, und irgendwann, wie bei des Kaisers neue Kleider, sagt irgendjemand, guck mal, der ist ja nackt, und dann so, hör auf, fuck, scheiße, ja, ich kann ja wirklich nichts. Und ich glaube, dass so dieses Overthinken in Bezug auf sich selbst schon stark ist, und sehr auch witzig, ist mir gerade aufgefallen, wie das so zusammenhängt, die Bewertung von anderen, und dann kommt ja oft der Vergleich rein, also je nach, wenn man das dann, also es gibt die Bewertung von anderen im Sinn von, oh, das könnte ich aber besser oder auch, oh, das ist aber nicht gut, aber es gibt ja auch die Bewertung, die kennst du jetzt nicht, aber von, ah, krass, so gut werde ich ja niemals, scheiße, also so, das ist ja, wenn, wie gut kann der also, sprechen, wie gut.
Das kenne ich tatsächlich nicht. Ja.
ich gebe nochmal einen Kaffee nach. Gestern Abend hatte ich so einen Moment. Gestern Abend hat hier Maloy ein Solo-Konzert gespielt und ich hatte ja vorher auch ein Konzert gespielt. Und Maloy war dann Headliner. Und ich habe so ihr Konzert gesehen und dachte, Alter, fuck, ist die gut einfach. Wie gut kann die Handbrake, wie sauber spielt die, was hat die für krasse Melodien, was hat die für heftige Rhythmen, was macht die für schnelle Anschläge? Es gibt's doch gar nicht. Da bin ich ja so weit von entfernt.
Und auch diese Gesamtausstrahlung, die sie einfach als Mensch hat, auch hinter der Bühne, aber auch während sie spielt. Also ich finde, man guckt ihr wahnsinnig gerne zu. Sie strahlt, sie lacht, sie ist voll
und so komplett
präsent.
Kreativ. Ihre Hände, was sie da machen, keine Ahnung. Also ich dachte echt nochmal so, fuck. Und so ein Teil war einfach nur so geil, also weil sie auch so lieb ist und ich schätze sie auch und so war da auch einfach reine Bewunderung, unschuldige reine Bewunderung und Freude. Und besonders wenn sie auf meinem Festival spielt, kann ich das noch mal besser, weil ich dann einfach sage, und ich habe sie gebucht. Und dann kann ich nämlich selber noch die Lorbeeren so innerlich dafür.
Kannst ja, du ja, als I made that. Trophäe noch ins Regal stellen. Ja,
genau,
ja,
so,
ja.
Dann ist es so, that's my girl, ich habe die hier, ne, so, also bescheuert. Aber auch schön, also weil dann komme ich nämlich nicht so in den Vergleich, sondern dann sage ich, geil, guck mal, das habe ich uns hier beschert, ich habe die gebucht, ich habe das klar gemacht. Aber habe ich ja gestern Abend nicht und dann saß ich da und dachte, scheiße, Alter. Und du willst auch den Slot spielen, den sie spielt, und ich war super happy mit meinem Konzert gestern. Leute kamen auch, haben es abgefeiert. Ich habe so geil dieses Basspedal mit dem Kick, also ich habe richtig geübt die Woche und das hat gut geklappt und die Leute waren begeistert, alles gut. Und dann war über die Bewertung von, boah, ist die krass gut, zu, ah, da kommt dann die Abwertung über den Vergleich des eigenen. Und das ist auch so eine Brücke von dem, ne, also mit, wie ich auf mich selber gucke. Und dann finde ich aber ganz wichtig, und dieser Gedanke kam dann auch von, es ist nicht vergleichbar. Sie hat was, und der Verstand sucht sich dann so vermeintliche eigene Schwachstellen raus. Und Maloy könnte rein theoretisch bei mir sitzen und sagen, ah krass, guck mal, das, was der Leander da macht, das hätte ich nie. So, ich habe gerappt. Maloy werden wir wahrscheinlich nicht rappen sehen, zum Beispiel. Oder nicht auf die Form. Oder ich bin halt einfach laut und outgoing und extrovertiert und Showman und so. Das hat sie auf diese Art auch nicht. Ne? Und je nachdem, wie sie drauf wäre, könnte sie dann da drauf gucken und sagen, ja krass. Und dann säßen wir beide danach mit schlechter Laune da. Beide haben ein cooles Konzert gespielt und beide fühlen sich schlecht, einfach weil die andere Person in irgendeinem Bereich, den man auch gerne besser hätte, vermeintlich projizieren wir da was rein. Und das ist so beknackt, also, und das auch in dieser Selbstbeschauung. Wir fokussieren uns dann auf so einzelne Punkte, die niemand anderes sehen würde oder niemand so wahrnimmt, oder auch im Endeffekt ist es auch egal, selbst wenn andere das dann mal so wahrnehmen, und machen uns lassen uns schlecht fühlen darüber. Und das ist wirklich, glaube ich, so eine ganz große Gefahr von Bewertung in Bezug auf uns selber. Dieser komische Tunnelblick, dieses Herausheben von einzelnen Sachen und so dieses Gefühl von, ich bin allein damit. Ich bin der einzige Mensch auf der Welt. Das kommt so bei meinen Retreats auch ganz oft raus. Diese Erleichterung zu hören, ach, andere haben das auch.
Andere haben das auch.
Das ist ja... Oh, du hast auch diese limitierenden Gedanken. Ich dachte immer, ich bin der Einzige, der mein Leben nicht im Griff hat. Ich und alle anderen wirken so, haben so, als hätten sie alles, würden sie alles voll auf die Kette kriegen. Nur ich bin der Trottel hier, der in Selbstzweifel versinkt. Und deswegen, ja, was das angeht, glaube ich, ist es dann doch nischig, weil wir das auf einer abstrakten Ebene wissen, aber dann doch oft vergessen. Dieses, ja, das, also glaube ich, jeder Mensch mal in Selbstbewertung sich selber ein schlechtes Gefühl erzeugt über einen Vergleich oder über ein das müsste besser sein. Und das ist wirklich alles einfach Quatsch. Wir wissen nicht, ob wir darin besser sein müssten, ob unser Leben wirklich besser wäre. Ich weiß gar nicht, ob mein Leben besser wäre, wenn ich so die Skills hätte, die Maloy hat. Keine Ahnung, wie mein Leben dann wäre. Es kann gut sein, dass ich dann relativ schnell merke, oh nee, fuck, das, oder die Anzahl an Stunden, die sie halt auch üben muss pro Tag. Ich bin halt kein 100% Handpan-Spieler. Sie ist Handpan-Spielerin durch und durch und Musikerin durch und durch. Ich liebe es auch weiterhin, Vorträge zu schreiben. Und wenn ich Bock habe, noch ein Buch zu schreiben, schreibe ich noch ein Buch. Ich will gar nicht der perfekte Skill-Guy werden, weil ich möchte all die anderen Sachen auch weiterhin machen. Ich möchte auf dem Stand-Up-Paddleboard stehen, wenn ich Lust dazu habe. All das möchte ich auch. So, ja. Und dann ginge das halt nur mit diesem Preis.
Ich würde die Situation... Ja. Ah, sorry, ich dachte, du wärst schon fertig. Ich hätte gerne die Chance zu einer kleinen Richtigstellung, weil du hast es ja jetzt auch gerade gesagt und auch als Scherz wohl gemeint, aber Jolli, meine Partnerin, sagt mir das auch immer mal wieder als Scherz, dass ich ja immer sehr überzeugt bin von dem, was ich mache. Das stimmt gar nicht so. Also ja... Ich bin sehr im Frieden mit mir selbst.
Ja, wir machen ja beide den Gag. Also kurzer Einwurf noch. Wir machen ja beide den Gag, weil ich bin da ja ähnlich. Also es ist ja so, dass wir beide.
Ja, ja.
Also ich kenne absolut Unsicherheit und so, aber ich glaube, bei vielen Sachen sind wir eher mit einem ungewöhnlichen Selbstsicherheit. Also wir neigen beide nicht dazu, nach einem Vortrag vor allem von der Bühne zu gehen und dann sofort nach dem Fehler zu suchen und zu sagen, ah, scheiße, da der vierte Satz, ah. Sondern wir sind beide eher, wenn wir von der Bühne gehen, vor allem auch nach so einem Gleichmutprobenabend, gehen wir runter und sagen, Alter, war geil, Mann. Richtig fett. So sind unsere Gehirne
und warum,
in der Regel.
Warum auch nicht? Ne?
Ja.
Das war ja auch das, was ich in einer der letzten Folgen mit diesen 80% gesagt habe. Die letzten 20% werden 95% der Menschen gar nicht auffallen, dass die nicht da waren oder dass die hätten da sein können oder dass man kann immer noch irgendwas besser machen. Aber ich merke jetzt zum Beispiel auch beim Buchprojekt, da bin ich extrem selbstzweiflerisch. Da bin ich bei jedem Satz, lese ich noch mal darüber und denke so, ist das da an der richtigen Stelle? Macht das Sinn? Ist diese Anknüpfung? Also da bin ich, da ist, glaube ich, im Moment bin ich da gerade in so einem zu sehr detaillierten Prozess, der mich dann auch abhält, teilweise dann mal richtig runterzuschreiben, weil ich mich an jeden Satz noch mal hinterfrage. Und das ist, weil es ja auch sozusagen das erste Mal ist, dass ich sowas mache, fühle ich mich da halt auch noch nicht als Experte oder als Erfahrener oder als, sondern ich fühle mich eher so, oh, ich versuche jetzt da in dem Teich auch noch mitzufischen, weißt du, also so wie so ein Eindringling in eine Welt, die mir bisher verborgen war. Oder wo ich nicht drin war. Und da habe ich so das Gefühl, da muss es besonders gut sein, dann muss es besonders genial werden. Da muss jeder Satz einer kritischen Prüfung, das ist am Ende ja völliger Quatsch, der sich ja in meinem Gehirn abspielt. Aber da mag ich das gerade sehr deutlich, dass ich da sage, wow, da bin ich gerade ultrakritisch mit mir selbst. Also das gibt's durchaus bei mir auch total. Und trotzdem würde ich sagen, wenn ich jetzt die Wahl hätte zwischen einem Leben, wo ich relativ im Frieden mit mir selbst bin und einem Leben, wo ich mich ständig kritisieren muss und ständig noch besser werden will und so, dann nehme ich lieber Variante 1, weil sie so wahnsinnig entspannend ist. Und Entspannung trägt auch zu bei, dass wir gut zu uns selbst sind und gut zu anderen sein können. Und das finde ich als Grundphilosophie eine schöne Idee.
Und es kann eine ganz andere... Oh.
Ui, jetzt ist er hier ganz rausgegangen, der Lee. Ui, jetzt bin ich mal gespannt, was. Jetzt bin ich mal gespannt, wie wir das hier retten, wenn ihr die Folge hört. Also, ich erkläre mal gerade, was passiert. Er hat gerade gesagt, oh je, und ist dann verschwunden hier aus dem Gespräch raus, aus dem Video raus. Und ich hoffe, liebe Leute, wir schaffen es noch, den guten Lee nochmal zurückzukriegen. Ansonsten war es ein schnelles Ende. Ich versuche noch kein Ende einzuleiten, sondern ich versuche hier noch so ein bisschen zu überbrücken, bis er vielleicht den Weg zurückschafft. Ich hatte ja sowieso die ganze Zeit schon das Gefühl, die Qualität von ihm ist relativ schlecht, aber ich hoffe, dass ihr das in voller Qualität in der Folge hört. Aber vielleicht nutzen wir mal die Chance und gucken mal in eure Gehirne rein, ihr Lieben. Ihr könnt euch natürlich auch immer mal wieder dabei beobachten, wie und wann, in welchen Situationen ihr in Bewertung reingeht. Wann passiert euch das? Und ein Gefühl dafür zu entwickeln, interessant, hier bin ich gerade wieder in der Bewertung. Es gibt da dann noch ganz interessante Effekte. Es gibt zum Beispiel auch den Halo-Effekt. Der überstrahlt alles. Also wenn du auf einen neuen Mensch triffst, man geht da gerne aufs Äußere und der hat vielleicht attraktive Attribute, dann überstrahlt das erstmal den Gesamteindruck. Dann dauert es erstmal, bis man vielleicht feststellt, oh, die Person ist doch nicht so sympathisch, weil durch diese Überstrahlung, durch diesen Halo-Effekt werde ich dieser Person erstmal alle möglichen sympathischen Attribute zuordnen. Aber das Aussehen hat natürlich überhaupt nichts mit dem Charakter zu tun. Den Charakter wirst du erst ein bisschen kennenlernen, wenn du dich mit dem Menschen ein bisschen beschäftigst. Es gibt auch noch das Umgekehrte, den Horn-Effekt. Das ist, wenn du gelernt hast, dass eine bestimmte Eigenschaft bei einem Menschen unangenehm ist. Ich sage jetzt mal Bartträger. Du hast schlechte Erfahrungen gemacht mit einem Bartträger. Es kommt jemand mit einem Bart, dann wirst du dem auch erstmal negative Attribute zusortieren, obwohl das natürlich damit überhaupt gar nichts zu tun hat. So, jetzt habe ich erfolgreich überbrückt. Da ist er wieder in voller Schönheit jetzt auch für mich. Endlich sehe ich dich mal, Junge. Ich habe dich die ganze Zeit nur als bunten Pixel wahrgenommen. Siehst richtig gut aus. Herzlich willkommen zurück.
Ich schließe mal gerade den zweiten Tab. Ja, ich glaube, der muss hier schließen. Ja,
what verlassen. Happened? Bist du in ein anderes Internet reingegangen?
Ja, ich habe jetzt mein... Oh krass, ja, jetzt lädt er auch richtig hoch. Ich war hier vorher im WLAN von der Bude, ohne dass ich es gecheckt habe. Mhm. Und bin jetzt in meinen Hotspot rein.
Und, der ist wirklich hot, der Spot.
Ja. Ja. Er ist richtig hot, der Spot. Ja, mein Handy auf jeden Fall besser. Na, aber geil. Aber es ist, scheint gesaved zu sein hier. Also, das ist schon mal gut.
Ja,
wo waren wir? Wo bist du? Was hast du gemacht?
Ich habe jetzt einen schönen Monolog und habe nochmal den Halo und den Horn-Effekt kurz angesprochen, was Bewertungen angeht und hab gehofft, dass du es nochmal zurückschaffst. Ansonsten hätte ich dann irgendwann auch abmoderiert, weil wir sind ja fast beim Stündchen gelandet. Wäre okay gewesen.
Ich hatte noch einen Gedanken.
Trotzdem finde ich schön, dass du wieder da bist.
Schön, ja. Ich hatte nämlich einen Gedanken, also dieses nach Perfektion streben. Und das hat natürlich auch was. Also zum Beispiel jetzt für meinen Auftritt gestern habe ich wirklich super viel geübt und hatte auch Spaß daran. Gerade weil ich jetzt auch so Technik hatte. Ich hatte noch nie so viel für ein Konzert geübt, weil ich, in China habe ich auch relativ viel fürs Konzert geübt, weil ich da auf andere Handpans übertragen musste. Aber egal. Auf jeden Fall, das hat auch was. Aber wenn die Grundhaltung genau diese ist, von nicht Perfektion, sondern eher Gelassenheit und Einverstanden, da auch das hat einen anderen Effekt, den man spürt. Also die Perfektion hat einen Effekt, hat einen Preis und hat einen Nutzen. Also so, dass man da halt denkt, Alter, ist das krass perfekt und ist es das. Und das andere hat auch eine totale Schönheit und Magie, wenn man sieht, da ist jemand im Einklang mit dem und hat so eine Grundgelassenheit, auch auf der Bühne oder beim Performen. Das hat auch eine ganz eigene Magie und Power, das zu sehen. Und meine Vorträge leben auch davon, von diesem tiefen Einverstandensein mit allem, was passiert. Und dass die Leute dann sehen, krass, der Typ
ist ja wirklich gelassen, weil das auch so ist. Also weil ich da oben stehe und vollkommen bereit bin, nicht den perfekten Satz zu treffen, das zu dann zu kommunizieren, gleichzeitig voll im Thema drin bin, mich viel dafür getan habe, aber es dann abgebe und sage, so das, was heute jetzt kommt, kommt. Und beides ist fein. Also so, wenn du musst dich halt fragen, welchen Weg willst du gehen. Und für mich ist auf jeden Fall der andere der deutlich entspanntere. Ich bin ja auch, also ich bin auch einfach nicht aufgeregt deswegen. Also oder ganz wenig vor Bühnen. Ist jetzt echt lange her, dass ich, und ich performe ja regelmäßig in verschiedensten Kontexten, dass ich wirklich schlimm aufgeregt vor was war. Ich will nicht sagen, dass das nicht wieder passieren kann. Irgendwo, wenn mein Gehirn die richtige Trigger kriegt, so, dann wird es sich bestimmt auch nochmal über irgendwas richtig aufregen.
Und so ein bisschen prickeln vorm Auftritt ist ja auch völlig in Ordnung, gehört ja auch dazu und ist ja auch schön.
Ist in Ordnung, muss aber auch nicht sein. Und es gibt auch, also so gerade manchmal, auch wenn ich in so ein Seminar oder Retreat reinstarte, wo ich weiß, ich habe jetzt 5 Tage, meinen Punkt zu machen, da ist oft wirklich fast zero. Also zumindest davor. Und dann geht's los und kann es sein, dass das System was hochfährt. Gestern auch bei meinem Auftritt, obwohl da so viel schief gehen konnte mit der Technik, die ich dabei hatte, ich war relativ entspannt, weil es für mich auch in Ordnung ist, da zu scheitern. Und heißt nicht, dass ich dann nicht trotzdem danach denke, oh ja, du, an der einen Stelle, da ist dann jetzt doch was schief gegangen, dass da ich da jetzt komplett erleuchtet bin. Aber die Grundeinverständnis ist wirklich die Akzeptanz dessen und dann auch das Aufhören von Bewerten und vor allem dem nicht nachgehen. Und ich finde, das ist der große Unterschied, mit dem wir auch gestartet sind und mit dem wir vielleicht enden können. So, Bewertungen kommen, da kommt bestimmt mal ein Gedanke von, oh Mist, ja, der Punkt, da wollte ich das, ach, das habe ich vergessen. Aber es dann sein zu lassen, weil es auch in der Vergangenheit, ich kann was draus lernen, wenn ich Lust habe, und mir für nächstes Mal aufschreiben, unbedingt an diesen Satz denken oder huch, beim nächsten Mal vielleicht doch was mehr vorbereiten, da war ich ja dann doch was lost. Aber dann das Bewerten sein lassen oder sagen, das hätte anders sein müssen. Nee, perfekt, jetzt hast du es gelernt. Es war doch genau richtig, dass passiert ist, weil jetzt hast du es wirklich, du hast ja dein Leben bisher noch nicht gelernt. Geil, du bist jetzt so auf die Schnauze, du hast jetzt was fürs Leben gelernt. Perfekt auch. Und auch nicht perfekt. Also du kannst es sein lassen, aber es hilft dann manchmal, eine positive Bewertung neben die negative zu stellen, damit es sich dann auflöst.
Um eine Balance zu kriegen, ja.
Genau. Und das wirklich auch einfach anzuerkennen, dass wir keine Ahnung haben. Das finde ich bei Bewertung wirklich das Wichtigste. Ich kann da einer Bewertung auch folgen, einer Idee folgen, aber auf einer tieferen Ebene weiß ich einfach, ich habe gar keine Ahnung, was gut oder was schlecht ist, was wofür gut ist. Und das dann, uns darüber dann auch loszulassen und nicht einzusteigen und oh, das hätte ich aber so. Nee, weißt du nicht. Weißt du alles nicht. Also ich weiß es nicht, ist wirklich das Wichtigste. Also wenn man sich eine Affirmation geben will, dann vielleicht, ich weiß es nicht.
Und das ist ein schönes Gefühl, ich weiß es nicht zu sagen, ist durchaus ein schönes Gefühl.
Ja, wenn man das umarmen kann. Ja,
Leute,
wenn man es schafft.
Yes. Wenn ihr uns bewerten wollt, wenn ihr den live auf der Bühne sehen wollt, wenn ihr mich live auf der Bühne sehen wollt, wenn ihr diese beiden Podcast-Kasper einfach einen krunden Boden bewerten möchtet, habt ihr die Gelegenheit, und zwar am 6. September, und zwar da, wo du bist gerade, Junge, in der Landeshauptstadt Berlin.
Also ich bin ein bisschen südlich davon, Alter. Aber ich bin in der Area. Ja.
Ach, du bist
in
gar nicht in Berlin?
Ich bin ungefähr in dem Längengrad von Berlin, ja, aber nicht in dem Breitengrad. Ja, also ich bin im Osten, aber nicht, Berlin ist nördlich von mir.
Ach so.
Eine Stunde, anderthalb oder so, wir sind hier.
Naja, das ist ja quasi um die Ecke, ja. Ja, zeig mal da raus. Alter, ist das schön da, du hast ja da einen See.
Ja.
Ich dachte, du bist irgendwo in der Stadt, da ist der feine Herr sitzt da im hochherrschaftlichen Park mit See. Mit Enten, mit Rasen, mit Wäldern.
Mit Stand-Up-Paddle, ja.
Und hinter dir, das habe ich ja vorhin mit den Pixeln auch nicht gesehen, das sieht aus wie so ganz viele Studio- oder Fernsehmonitore. Da habe ich gedacht, da sitzt ja in einem Studio irgendwo der Junge. Ah, das ist einfach ein Bild, oder? Was ist das?
Ja.
Ein Bild?
Genau, das ist ein Bild von so ganz vielen gleichen leeren Büros.
Witzig, ja.
Ja.
Und dabei sitzt er da mitten in der Natur und macht sich einen schönen Lenz, der Junge.
Ja,
das
ist mein Vibe. Ja. Ich, 6.9. Berlin, 10.10. Mainz. 10. Das schaffen 10. wir die Tage auch noch, die Tickets online Mainz zu stellen.
Ja.
Und wenn ihr eine Fizz Pick Me habt, dann kommt im August zu meinem Fizz Pick Me Montags-Workshop im Sound Sculpture. Und da sind noch nicht so super viele Anmeldungen. EAMARA war ja völlig überbucht. EAMARA 20, es war aber auch außerhalb der Ferien. Für SpookMe läuft noch nicht so gut. Also
Amara ist so ein bisschen populärer wahrscheinlich noch. Ne?
Kann so sein, ja. Ist, glaube ich, noch ein Thema. Wobei FizzPickMe ist schon auch sehr weit verbreitet eigentlich. Mhm. Also, wenn ihr eine FizzPickMe habt und schon ein klein bisschen spielt, aber habt ihr wahrscheinlich mit, also es muss eine FizzPickMe mit Bottomnode sein, dann checkt doch mal die SoundSculpture-Website.
Und tragt euch auf gleichmitproben.de ein, um keine News zu verpassen. Fragt gerne diejenigen, die schon angemeldet sind. Ihr bekommt kaum mal einen Newsletter von uns. Das können wir versprechen.
Absolut.
Ey, nee, das war schön. Ich bewerte die Folge sehr positiv.
Yes.
Und den Austausch. Und wünsche noch eine schöne Zeit. Grüß mir alle auf dem Pangonia. Läuft noch heute, richtig?
Yes.
Yes,
und wenn ihr das jetzt auch noch hört, der Merch ist wieder verfügbar. Checkt den Instagram von SoundSculpture und Fantastic. Wenn ihr noch Merch nachbestellen wollt vom Festival, könnt ihr das online jetzt tun.
Wunderbar.
Vom Handpan, unserem Handpan-Festival, SoundSculpture. Yes. Okay.
In der Grube, Luise. Ich sage adieu, adios und bye bye. Ciao, ciao.